Neuntes Kapitel. Mijamin, der Kontakt zu Saritzer und Regem mählich aufgenommen hat, ihm schon bekannt, waren sich eine Zeit nicht begegnet, aber nur, weil jeder mehr erraffen wollte als der andere. Nun hat Regem mählich einen fremden Kerl geworben, nachdem er hörte, dass durch den Propheten Gott gesprochen haben soll. Den Kerl hat er bestochen, Zacharia aufzulauern und ihn umzubringen. Am besten den Hachalja auch gleich mit, hatte er gemurmelt. Die Rechnung ging nicht auf. Der fremde Mann ist mit dem Geld verschwunden. Aus Wut und Ärger begibt sich Saritzer in das Haus des Hachalja, klopft an und grüßt freundlich, als ihm geöffnet wird. »Du?« fragt Hachalja sehr erstaunt und spürt's wie eine Welle. »Gib Acht!« »Setz dich«, sagt er und bietet dem Besucher einen Imbiss an. Inzwischen ruft er heimlich seinen Knecht und den Hund. Oh ja, auch das Äußere ist zu bedenken, wenn Bösewichte irgendwie am Werke sind. Saritzer merkt es gleich, was die Glocke schlägt. Doch in Wut verbohrt, zieht er blitzschnell eine Waffe vor. »Euch Gesindel zeig ich es, wer jetzt in Juda handeln darf!« Noch schneller reagieren Knecht und Hund. Letzterer fällt den Messerstecher an und beißt so scharf zu, dass Saritzer seine Waffe fallen lassen muss, indes der Knecht ihn rücklings niederwirft. »Lump!« schreit er. »Du kommst nicht mehr fort, bis erst die Büttel kommen!« Hachalja ist bestürzt. Ein Mann, im Volk geachtet, angesehen, und will zum Mörder werden? Mühsam nimmt er sich zusammen. »Saritzer, wie hast du dir denn das gedacht? Und warum willst du morden? Dass du, Regem mählich, Mijamin und Matuja, es auf den Propheten abgesehen habt, wissen wir schon längst. Bloß die Frage, warum? Was hat er euch getan? Seinetwegen sind wir arm geworden, haben viel verloren, was? Euch nicht gehörte. Nur den Raub hat man euch abgenommen. Das war freilich viel. Wenn Zacharia nicht geredet hätte, als wäre er Gott selbst, dann hätten wir in Ruhe leben können. Und allen Raub behalten, unterbricht Hachalja zürnend. Darum soll es jetzt nicht gehen. Ich müsste dich ja binden, bis die Büttel kommen und du weißt, welch eine Strafe dir dann droht. In Klammer, die von guten Juden verhasste Steinigung. Doch du kannst mein Haus verlassen, sei jedoch gewiss. Einer wird dich fesseln, den du ob deines Mammons nicht mehr anerkennen willst. Ha! Und was tut ihr? Seid ihr am Aufbau von Jerusalem beteiligt? Ich habe nichts davon gehört. Dafür hat Zacharia bloß vom Himmelreich geschwärmt, das wir jetzt auf Erden gar nicht brauchen können. Was soll uns das Gerede, wenn wir noch am Boden liegen? Du und dein Trio, ein paar andere mit. Ich kenne alle. Habt nicht einmal in Babylon gelegen. Ihr seid des Volkes nicht mehr würdig. Merke dir, Schandflecken werden ausgemerzt. nicht wie du es machen wolltest. Blut vergießen. Wirst es bald erfahren, was ich unternehmen kann. Jetzt geh, du bist mir widerlich. Achalja hält seinen Hund zurück, der sich wieder auf den Mörder stürzen will. Dem Knecht befiehlt er: Bring ihn bis zur nächsten Kreuzung. Er zeigt auf Saritza und achte, dass er weitergeht. Soll ich ihn nicht gleich begleiten? Weiß man denn, ob der? Verachtungsvoll klingt es. Nicht wiederkommt und noch einmal versucht dich, den Propheten und andere zu töten? Er wird's nicht wagen, denn ich darf nun sagen, Gott geht hinter ihm einher und sein Gewissen wird ihn jagen. So tief ernst ist das gesprochen. Saretzer steht langsam auf. Der Biss schmerzt sehr, das Blut tropft herab. Warte, gebietet ihm Achalja, ich verbinde deine Wunde. Herr, ruft der Knecht, dem darf nicht geholfen werden, wo er ja. Bleib hier stehen, ich hole den Verband. Sehr sorgsam reinigt er die Wunde und legt leichtes Linnen auf. Trotz der ihm widerfahrenen Barmherzigkeit regt sich in Saritzer weder Dank noch Einsicht. Kommt er vor ein Gericht, dann. Als er gegangen ist, berichtet Achalja das Geschehen dem Propheten. Ich hab es letzte Nacht gesehen, wie etwas Dunkles deinem Haus sich näherte. Doch ich sah dabei ein Licht über diesem Dunkel und dankte unserem Herrn, weil er schon im Vorhinein seine Hilfe angedeihen ließ. Mir tut Saritza leid. Es wird schwierig sein, vom Gericht ihn zu befreien. Ich wünsch ihm auch nichts Arges, doch leugnen kann er nicht, weil unser Astot der Knecht Zeuge ist. Dann denke ich auch so. Es gibt leider auch noch andere, zum Glück nicht viele, die unser Volk verschandeln, die genauso sind wie Saritzer und Genossen. Ein Beispiel könnte etwa wirken, dass sich Gleichgesinnte doch noch wenden und gute Leute werden. Als Jichri den Anschlag erfährt, ruft er die Ältesten in Jerusalem zusammen. Erst schüttelt man die Köpfe. Unmöglich, sagt einer. Ein Saritzer tut das nicht. Der und seine Raubgenossen sind noch zu ganz anderem fähig, sagt Jichri. Armen Klagen, habt ihr schon genug gehört, wendet er sich an die 13 Ältesten. Und was sie sich errafften, wisst ihr nunmehr ebenfalls. Freilich, das soll nicht geduldet und soll geahndet werden, aber Mordversuch? Die Bisswunde an Saretzer Hand ist ja der Beweis, umsonst hätte ihn der Hund nicht angefallen. Der Knecht Astot ist ja Zeuge. Auf Frauen gebt ihr nicht sehr viel, doch von Saritza und Achalja unbemerkt haben es die Magd und die Witwe Hortisa gesehen. Sie wagten sich nicht vor, verständlich, nicht wahr? So sind drei Zeugen da und das Wort des Achalja darf wohl gelten, oder nicht? Man stimmt zu. Nur die Frage, welche Strafe ist Saritza aufzulegen? Nicht ärger wäre er zu strafen, als dass er nie mehr eine Stimme hat in unserem Rat. Das trifft ihn mehr als alles andere. Damit ist man einverstanden. Der Ältestenoberste sagt, sonst? Oh ja, die Steinigung wird zwar noch, leider, eingehalten, doch von jenen nur, die sich selber hinter manchem Übel decken müssen. Zu gleicher Zeit erscheint bei Hachalja Regem Melich. Der Druck, der auf ihm lastet, wird mit Hochmut übertüncht. Allerdings, sein Gehabe zeigt zu deutlich an, wie es in ihm tobt, aus Angst. Mäßig ist der Gruß, den Hachalja ihm entbietet. Er fragt, welche Waffe hast du unter deinem Kleid versteckt? Ich? So lang gedehnt, dass Hachalja lachen muss. Bist Saretzers bester Freund, da fehlt nicht viel, dass man zwei und zwei zusammenzählt. Ich habe nichts bei mir, doch ich führe Klage für den Freund. Er ward hier im Haus schwer verletzt. Einen Tiger hältst du dir, um wehrlose Leute anzufallen. Willst du meinen Tiger kennenlernen? Bei Gott nicht, entsetzt sich Regem Melich. Dann sage endlich, was du bei mir willst. Saretzer fordert Sühnegeld und, naja, nötig wäre nicht, wenn du bei den Ältesten den kleinen Zwischenfall zur Sprache bringst. So, mehr verlangt Saretzer nicht. Du bist freilich ganz umsonst gekommen. Sühnegeld müsste eigentlich mein Hund bezahlen, und der hat kein Geld. Ich habe Saretzer frei aus meinem Hause gehen lassen und nichts unternommen. Dass es Jichri tat, weiß Hachalja nicht. Saretzer soll sich zufrieden geben, weil ich keine Klage führte, wozu ich berechtigt war. Das wisst ihr auch, ihr gebt es nur nicht zu. Regem Melich geht erleichtert fort, wenigstens keine Klage. Sie erfahren aber bald, er, Saretzer, Miamin und Matuja, dass sie keine Stimme mehr im Rate haben. Die Freunde, die sich um Zacharia sammeln, hören nichts davon. Auch haben sie sich um des geistigen Willen abgesondert. Sie wollen friedlich leben, jedermann das Seine aufbauen und das Licht über die Materie stellen. Das ist gut. Sie werden es am nächsten Sabbat hören. Der Prophet hat des Nachts ein weiteres Engelswort gehört. In Klammer, Läuterung der heidnischen Nachbarn Judas. In Klammer, Zacharia 9, 1 bis 17. Die Last, die der Herr ankündigt, kommt über das Land Hadrach, und auf Damaskus lässt sie sich nieder. Denn der Herr schaut auf die Menschen und auf alle Stämme Israels, dazu auf Hamat, das daran grenzt, auch auf Tyros und Sidon, die doch sehr weise sind. Denn Tyros baute sich ein Bollwerk und sammelte Silber wie Sand und Gold wie Dreck auf der Gasse. Aber siehe, der Herr wird es erobern und wird seine Macht ins Meer stürzen, und die Stadt wird mit Feuer verbrannt werden. Wenn Askalon das sehen wird, wird es erschrecken, und Gaza wird sehr Angst werden, dazu Ekron, denn seine Zuversicht wird zu Schande. Es wird aus sein mit dem König von Gaza, und in Askalon wird man nicht mehr wohnen. Und in Aschdod werden Mischlinge wohnen, und ich will die Pracht der Philister ausrotten, und ich will das Blut von ihrem Munde wegnehmen und das, was mir ein Greuel ist, von ihren Zähnen, dass auch sie und zum Gott übrig bleiben und wie ein Stamm in Juda werden und die Bewohner Ekrons wie die Jebusiter. Verheißung des messianischen Friedensreiches. Und ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern, so dass keiner dorthin und her ziehe und nicht mehr der Treiber über sie komme, denn ich sehe nun darauf mit meinen Augen. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. So kehrt heim zur festen Stadt, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Denn heute verkündige ich, dass ich dir zweifach erstatten will. Denn ich habe mir Juda zum Bogen gespannt und Ephraim darauf gelegt und will deine Söhne, Zion, aufbieten gegen deine Söhne, Griechenland, und will dich zum Schwert eines Riesen machen. Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz. Und Gott, der Herr, wird die Posaune blasen und wird einherfahren in den Stürmen vom Südland. Der Herr Zebaoth wird sie schützen, und die Schleudersteine werden fressen und niederwerfen und Blut trinken wie Wein und voll davon werden wie die Becken und wie die Ecken des Altars. Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen, der Herde seines Volkes. Denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen. Denn wie groß ist seine Güte und wie groß ist seine Huld. Korn und Wein lässt er sprossen, Jünglinge und Jungfrauen. Meine Freunde, beginnt er, abermals ist es ein schweres Wort des Herrn und betrifft so viele Leute, Städte und auch Israel. Er hat Tyrus, Askalon, Gaza und andere genannt, und unser Juda, denn vieles ist noch auszumerzen. Bei euch nicht, meine Brüder, liebe Schwestern, ihr sucht des Herzens Gold zu sammeln, nicht das Vergängliche der Welt. Weil noch viele Gräuel wie der Zebaoth unseren Höchsten stehen, also spricht der Herr. Ich will das Blut, das sie vergießen und ihre Gräuel nehmen und in den Abgrund werfen, wo alles Materielle einst versinkt. O, seid nicht bang, ihr guten Kinder, nicht die Leute werfe ich hinein. Bloß das Böse tun und treiben. In Klammer Offenbarung 20, 14. Ich baute um mein Haus ein Lager und um mein Land die hohe Mauer, damit nie ein feindliches in sie geraten kann. Auch heute sage ich, denkt dabei nicht an euer Land noch an eure Stadt, obwohl aus Güte ich sie mit bedenke. Nein, mein ewig stellte ich mir selbst in meinen Schutz, und gegen diesen kämpft die Welt vergeblich an. Merkt auf, von meinem Lichtvolk und Lichtheilig, vom Reich allein ist die Rede, und das sage ich. Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Ich will Wagen und Rosse, die Streitbogen wegnehmen von eurem Jerusalem, denn ich, dieser König, werde Frieden stiften unter allen Heiden. Versteht es recht, wer sich nicht dem Licht ergibt, dem wird das Äußere entwendet. Mein Wort aber geht dann über alle Welt, ob angenommen, geleugnet oder nicht. Mein königliches Helfer und Erlösertum bleibt bestehen, weil aus meiner Ewigkeit, aus meinem Urraum und der Urzeit geschöpft. Und wenn es heißt, dass ich durchs Blut des Bundes die Gefangenen aus der Grube hebe, darin kein Wasser fließt, so bedeutet das: Mein Opferblut wird alles einst Verlorene herausheben aus ihrer eigenen Gefangenschaft, in die sie sich hineinbegeben hatten, durch die Abkehr meines Bundes und der Gnade. Das hat euer Volk ertragen müssen, 70 Jahre lang, weil die Abgötterei so groß betrieben ward, dass mein Gesetz heilig und so freundlich offenbart, missachtet und übertreten ward. Nun habe ich das Judavolk wieder heimgeführt, als Beispiel, dass dereinst der ganze Fall erlöst und heimgebracht werden wird ins ewiglich gegründete Vaterhaus, in das schon besagte Licht heilig. Gebt die Offenbarung weiter an das ganze Volk, denn alle Zeit werde ich zwiefältig vergelten, je nachdem, ob ein Herz sich umkehren will oder ob es sich verstockt. Denket stets daran, dass ihr bloß ein Beispiel seid, gesetzt für alle Völker, ursächlich für jenes hingefallene Kind und dessen arme Schar. Mein Licht erscheint über alle Finsternis, weil diese nie ohne Licht existieren kann, und meine Abrechnung wird sein wie Pfeile, nur werden sie nicht töten, o nein, sie zeigen bloß die Richtung an, denn wie ein Wetter, das vom Mittag kommt, wenn der Tag am hellsten ist, so wird mein Opfer alle treffen, auch wenn sehr viele es nicht merken wollen, weil meine Last sie belastet. Es ist jenes höchste Mahnmal meiner Tagesliebe, welches ich mir selber setzte. Doch die Auswirkung desselben kommt über alle Welt. Hierbei euer Juda nicht allein gemeint, denn wie ich zwiefältig vergelte, das sollt ihr recht erkennen. meines Lichtes Kinder, die treu geblieben waren und ihre oft nicht leichten Opfergänge gehen, um mit heimzubringen, was verloren war, werden um der Gerechtigkeit willen zweifach belohnt. Es wird zwar am Abend meines Schöpfungsliebetages, jenem sechsten Tag aus meiner Urewigkeit in Raum und Zeit, jedem Kind der Taglohngroschen ausgehändigt werden. In Klammer unter anderem Markus 12, 15. Einer, weil ich ein Gott bin. Doch werden diese Groschen zweierlei Gewichte haben. Darauf kommt es an. Die Heimkehrkinder ernten ihre Freude und den Jubel, den schweren Groschen erhaltend. Die Heimfindlinge durch alle Mitopfer und durch mein Erlösungsopfer heimgeführt, erhalten jenen dennoch hochgesegneten Taglohngroschen, der ein edleres, schwereres Gewicht besitzt. Denkt aber nicht, dass, wenn der Feierabend über alle leuchtend und voll ewigen Friedens kommt, dass zweierlei hervorgehoben wird. Mein Erlösungsopfer gleicht dann alles aus. Jene Kinder, die den Mitopferweg gegangen sind, teilen ihre Gabe aus unter all denen, die heimzubringen waren. Ich, der Herr und Vater aller Kinder, werde diesen Ausgleich aus dem Heilsgut meiner Gnade schaffen. Doch wird, von mir bedacht, dies alsdann längst geschehen sein, bevor es einen Schöpfungsfall gegeben hat. Doch zur Freude meiner ganzen Kinderschar wird es dann bloß eine Herde geben. Die Kronen der Gesegneten werden glänzen wie Smaragde und Rubine, wie Aquamarin und Brillanten. Das ist dann meine Ernte von Korn und Wein und allem Wundertun, was aus meiner Schöpfungsherrlichkeit vom Ursein einst hervorgegangen war, bevor je ein Kind, auch nicht die Fürsten, zum selbstbewussten Leben kam. Nehmt meine Offenbarung in euch auf, bewahrt sie euch rein, selbst wenn späterhin die Weltlichen es sich zu ihrem armen Weltenglanz verändern werden. Die verlieren ja den Segen meines Wortes, doch aus meiner unerhörten Gnade niemals meine Führung. Ohne diese gäbe es kein Leben zu erhalten. Es kommt immer meine Zeit, dann und wann, wie es zum Segen meines ganzen Schöpfungswerkes nötig ist, dass die Wahrheit wiederkehrt und dann nicht verändert werden kann. Seid darum nicht betrübt, wenn diese meine Offenbarung von Weltlichen des Volkes auf sich selbst allein bezogen wird. Mein Wort geht nicht unter. Doch das Gebaren dieser armselig Großen zu verwehen, dazu bedarf es keines Hauches und ist's Barmherzigkeit, wenn es verweht. Seid gesegnet. Und übe euch die anderen mit, die gleichfalls reinen Herzens sind, aber nicht an dieser Stätte weilen. Und der Gnadensegen komme über euch, auch über jene mit, die noch in ihrer Argheit hausen. Lasst eure Liebe walten und vergebt denen, die euch Übles tun, denn auch euch habe ich vergeben, wie jeder Mensch es nötig hat. Meine Augen wachen über euch, meine Hände führen euch, mein Licht bleibt über euch. Es trat immer eine gute Stille ein, wenn der Prophet die Bilder oder auch, wie schon geschehen, das Wort Gottes brachte. Heute, nach einer langen Weile, geht jeder aus der Halle, jeder für sich allein und sind doch vereint durch Gottes Güte. Jichri, der gerade noch zuletzt gekommen war, bevor das Wort geschah, bleibt vor der Halle stehen. Oh, er möchte auch in sich, wie alle Hörer, das Heilige verwahren und still von dannen gehen. Doch es drängt ihn sehr, mit Hachalja und mit dem Propheten zu sprechen. Für ihn bleibt alle Zeit das Herrliche als Erstes und als Unantastbares tief im Innersten erhalten. Doch wie gütig und wie liebevoll hat der Herr das äußere Dasein immer mitbedacht, mit dem der Mensch zu leben hat. Mancherlei ist eben zu besprechen, was ausgetragen werden muss. Sie dürfen ja ihr Juda wieder richten. Das schwer Erlebte ist zu überwinden, und dazu gehört mit, das Volk zu regieren. Das jedoch steht für Jichri fest. Vordringlich ist der Glaube wieder aufzurichten, denn allein durch die Kraft des Glaubens kann das nötig Weltliche gerichtet werden und bestehen bleiben.